Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben es gerade gehört, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das soll heute in der mittleren, in der fünften Predigt der Predigtreihe über die Seligpreisungen das Thema sein. Liebe Gemeinde, das Urteil ist gefallen, ein Mörder ist zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Frau und der Sohn des Ermordeten kommen aus dem Gerichtssaal und sagen: Das ist ein guter Tag. Wir sind unglaublich erleichtert. Warum? Der Getötete wird durch das Urteil nicht wieder lebendig werden. Die Lebensumstände der Hinterbliebenen ändern sich nicht. Aber das bohrende Gefühl, dass Unrecht ungestraft bleibt, das ist abgemildert durch dieses Urteil. Den Hinterbliebenen geht es um Gerechtigkeit. Solche Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist eine äußerst starke Triebkraft im Menschen. Wie ja auch der Hunger und der Durst. Deswegen leuchtet es ein, dass Jesus von denen spricht, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Wer starken Hunger hat, ist ein Getriebener. Wir erleben das ja selten, aber vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt. Da wird Hirn und Herz zunehmend nur dem einen Ziel untergeordnet und gleichgeschaltet, nämlich etwas zu finden, was satt macht. Wenn ich Hunger nach Gerechtigkeit hungere für mich, dann spüre ich das. Die Frage ist, hungere ich auch nach der Gerechtigkeit für andere? Und wenn ich anderen Unrecht tue, spüre ich das überhaupt? Dazu folgende Begebenheit aus dem Alten Testament. Prophet Nathan schildert dem König David folgenden Fall. Ein Reicher hatte viele Schafe, ein Armer nur ein einziges, das er wie ein geliebtes Haustier hielt. Als der Reiche Besuch bekam, nahm er von dem Armen das eine Schaf und bereitete daraus eine Mahlzeit. König David, als er das hört, als König ist er auch oberster Richter in Israel, ist entsetzt. Das ist ja zum Himmel schreiendes Unrecht. Und David verhängt ein hartes Urteil über den Reichen, das Todesurteil. Ich lese mal aus 2. Samuel 12. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, das ist eine Schwurformel, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Begangenes Unrecht muss gesühnt werden. Es schreit zum Himmel. Merken Sie, dass dieser Fall gar nicht weit weg ist von der Familie des Ermordeten, die durch das harte Gerichtsurteil über den Mörder erleichtert ist. Es ist eine Standardsituation auch in wenn es um viel Geringeres geht als Mord in unserer Welt, um Alltägliches, da ist es oft so, wir finden einen Schuldigen oder wir sehen einen Schuldigen, den klagen wir dann an, wir richten, wir empören uns über den anderen, das liegt uns im Blut. Wir fühlen uns dann auch im Recht, wenn wir uns so empören und richten, so wie David. Der nächste Satz, den Nathan zu David sagt, verändert alles. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Im Hebräischen sind das sogar nur zwei Worte. Ata ha'ish, du der Mann. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Ja, David, der hatte die eine Frau seines Nachbarn Uriah zu sich in den Palast geholt und auch zu sich ins Bett geholt. Und als sie schwanger geworden war, hatte David den Uriah im Kriegseinsatz ermorden lassen und es so aussehen lassen, als sei Uriah gefallen. Ein perfekter Plan, da wäre niemand dahinter gekommen. David ist schlimmer als der Reiche, der das Schaf des Armen schlachtet und den David zum Tode verurteilt hat. Du bist der Mann. Gott legt die Schuld des David offen. Blitzschnell ist David vom stolzen Kläger und Richter zum erbarmungswürdigen Angeklagten geworden. Die Fragen, die in seinem Herzen brennen, die drehen sich nicht mehr. Wer muss angeklagt werden? Wer muss gerichtet werden, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt wird? Sondern wer nimmt die große Schuld von mir? Wie entgehe ich der gerechten Strafe, der gerechten Todesstrafe durch Gott? Auch jetzt hungert und dürstet David nach Gerechtigkeit. Aber seine Blickrichtung hat sich um 180 Grad gedreht. Er betet einen Bußpsalm, den wir heute auch am Anfang des Gottesdienstes teilweise gesprochen haben. Und da ist dann zwei Verse weiter in diesem Psalm, sagt David: Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine, jetzt Achtung, Gerechtigkeit rühme. Errette mich von Blutschuld, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. David ruft nun nicht mehr nach vergeltender Gerechtigkeit, was jetzt ja heißen müsste, richte mich den Mörder, wie ich es verdient habe, sondern David schreit nach Rettung. Errette mich aus meiner Schuld. Gibt es so eine Gerechtigkeit, die rettet, anstatt zu vergelten? Wird der Mörder David mit seiner Zunge wirklich, wie er in dem Psalm sagt, Gottes Gerechtigkeit rühmen können? Hier sind wir, liebe Gemeinde, an einem entscheidenden Punkt. Denn wenn wir die Seligpreisung, über die es heute geht, wirklich verstehen wollen, dann müssen wir Gerechtigkeit neu denken, zusammen mit dem Evangelium. Bei Gott nämlich läuft Davids Hoffnung nicht ins Leere. Bei Gott gibt es rettende Gerechtigkeit. Mal wieder zu Jesus. Wenige Verse nach den Seligpreisungen, die wir gerade gelesen bekommen haben, sagt Jesus auch noch etwas Wichtiges über die Gerechtigkeit. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, also von seinen Jüngern, nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, das ist eine richtende und anklagende Gerechtigkeit. Sie kennen das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, die beide in den Tempel kommen. Der Pharisäer ist selbstgerecht, er rühmt seine eigene Frömmigkeit und er distanziert sich von dem sündigen Zöllner. Er verachtet und verurteilt ihn. Das ist die Allerweltsgerechtigkeit. Die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus redet, beginnt wie bei König David mit dem Eingeständnis der Schuld. Auch im Gleichnis, das Jesus vom Zöllner und Pharisäer erzählt, macht es uns der Zöllner vor. Er weiß nichts zu sagen, sich nicht zu rühmen, sondern sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, und da steckt das Wort Gerechtigkeit wieder drin, dieser Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, also vor Gott recht, von Gott recht gesprochen. Denn, so sage ich, er durfte die andere, bessere Gerechtigkeit Gottes selbst erfahren. Das ist die Gerechtigkeit, von der Jesus in unserer Seligpreisung redet. Jesus ist auf andere Weise König als die Könige dieser Welt. Seine Gerechtigkeit ist auch eine andere als die Gerechtigkeit dieser Welt. Es ist eine Gerechtigkeit, die den Sünder gerecht spricht. Es ist eine rettende Gerechtigkeit. Von David und dem Zöllner zu mir und Ihnen. Kriegen wir die entscheidende Kurve zum Eingeständnis unserer Schuld vor Gott? Vielleicht denken Sie jetzt, ich bin nicht David, Klammer auf, ich bin besser als David. Ich habe niemanden ermordet, ich habe kein Kind abgetrieben, ich habe keinen Menschen totgefahren, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich habe nicht das Sterben einer alten Person aktiv hervorgerufen oder beschleunigt. Vielleicht sagen Sie auch, ich bin nicht der Zöllner. Ich bin niemals in betrügerische Geschäfte verwickelt gewesen. Welche Schuld also soll ich dann vor Gott bekennen, wenn ich das alles ja gar nicht angestellt habe? Jesus gibt uns braven Christen, uns braven Bürgern, wenige Verse nach den Seligpreisungen diesbezüglich eine wichtige Hilfestellung, indem er die Gebote Gottes verschärft. Die hatten wir im Konfi-Unterricht, ne? Er sagt nämlich da, des Mordes mache ich mich schon schuldig, allein wenn ich hasse oder mobbe oder einen Menschen verachte. Fünftes Gebot. Des Ehebruchs mache ich mich schuldig, schon wenn meine Augen begehrend an einer anderen verheirateten Frau kleben. Sechstes Gebot. Des Meineids mache ich mich schuldig, schon wenn mein Ja und mein Nein verlogen sind. Achtes Gebot. Wenn wir Jesus, unseren König, ernst nehmen, ist die Sache klar. Das Wort Nathans an David, du bist der Mann oder du bist die Frau, gilt restlos für alle. Es gibt keine Ausflüchte. Sich für einen unschuldigen, makellosen Gerechten vor Gott zu halten, das wäre Augenwischerei. Ich zitiere deswegen noch einmal das Wort des Paulus, das die Sache auf den Punkt bringt. Das habe ich in der ersten dieser Predigt, in der Predigtreihe auch schon mal zitiert. Er sagt da in Römer Brief Kapitel 3, wir haben es auch in der Lesung gehört, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Die Bibel nötigt uns, uns zuallererst mit der eigenen Schuld zu befassen. Und das heißt, mit der Frage nicht, wie wir andere anklagen, verurteilen können und dadurch Gerechtigkeit herstellen, sondern wie wir die Gerechtigkeit, die wir vor Gott und den Menschen verloren haben, wiedererlangen, wie wir gerecht werden. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, so heißt unsere Seligpreisung. Wenn ich das an der Seite Davids auf meinen bohrenden Hunger und Durst beziehe, vor Gott gerecht dazustehen, dann ist die Verheißung jetzt schon erfüllt. Denn wir wissen, wir haben es auch gehört, und das ist das Befreiende übrigens auch, was unsere ganze lutherische und überhaupt Reformation ausmacht. Durch den Glauben an Jesus bin ich jetzt schon gerettet. Glückselig, satt, denn Gott spricht mich und sei ich auch Sünder frei. Er schenkt Gerechtigkeit. Und das verdanke ich allein Jesus, der am Kreuz für mich starb. Er bezahlte für meine Sünde, er trug meine Schuld. Das ist unser König, unser himmlischer König, der König des Himmelreichs. Wie schön, dass wir einen solchen König und Herrn haben. Ich vergleiche mich, ich versuche einen weltlichen Vergleich zu finden und anzuknüpfen an das Anfangsbeispiel. Ich bin dann wie einer, der aus dem Gerichtssaal kommt und sein Glück kaum fassen kann. Und da läuft es jetzt andersrum. Trotz erwiesener schwerer Schuld hat der Richter, nämlich Gott, mich nicht zum Tode verurteilt, sondern er hat mich freigesprochen. Und ich sage, das ist ein guter Tag. Ich bin unglaublich erleichtert. Und wenn ich aus der Seligpreisung eine Grundhaltung dann entwickeln möchte, dann müsste die in etwa so heißen. Selig bin ich, also ich bin glückselig und befreit. Denn Gott stillt meinen Hunger nach Gerechtigkeit. Er spricht mich unverdient gerecht. Und diese Gerechtigkeit Gottes, der uns unverdient gerecht spricht, die soll nun auch mein ganzes Leben prägen. Und wer mir begegnet, den will ich, auch wenn er es nicht verdient hat, gerne freisprechen und ihn nicht auf seine Fehler festnageln. Das wäre so eine Grundhaltung, die aus dieser Seligpreisung von Jesus hervorgehen könnte. Also nochmal das Bild. Gott hält Gericht, ich bin auf der Anklagebank. Die Liste meiner Vergehen ist lang. Ich bin geständig, weil ich nicht anders kann, und ich rechne mit dem Schlimmsten. Dann der Richterspruch: Du bist frei, denn deine gerechte Strafe ist bereits abgebüßt von Jesus am Kreuz. Ich fühle mich wie ein Vogel und zwitschere das Lob Gottes in die Welt hinaus. Und, jetzt zitiere ich Psalm 51 nochmal, ich rühme mit meiner Zunge Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir Gott rühmen und loben und preisen in der Kirche, in unseren Gottesdiensten, dann immer auch aus dieser Befreiungstat Gottes heraus, die uns widerfahren ist durch Christus. Satt geworden von dieser schenkenden Gerechtigkeit Gottes, kann ich dann nicht unverändert bleiben. Gottes Gerechtigkeit wird mich prägen. Ich rede jetzt von mir im Idealfall, also wenn das alles konsequent weitergeht. Wenn andere mir Unrecht tun, werde ich nicht mehr verbissen um mein Recht kämpfen müssen, als ginge es um Leben und Tod. Ich lebe ja schon aus der Gerechtigkeit Gottes, die rettet. Meine Sehnsucht nach weltlicher Gerechtigkeit, die mag noch da sein. Sie ist auch wichtig. Es ist gut, dass wir Notare haben und Richter und Rechtskundige, die hier in dieser Welt auf das Recht achten. Aber diese Sehnsucht nach weltlicher Gerechtigkeit, die beherrscht mich nicht mehr, als ginge es um alles. Ich bin geneigt, Schuldigen zu vergeben und sie freizusprechen, so wie Gott mir ja auch vergeben und mich freigesprochen hat. Dass Gottes rettende Gerechtigkeit sich weltweit durchsetzt, das ist mein eigentlicher Hunger und Durst. Also, dass möglichst viele Menschen bei Gott, bei Jesus, dem Retter, satt werden, weil er es auch sie gerecht spricht. Und das Prozessieren unter Christen, das ist in der Bibel auch durchaus hinterfragt. Paulus sagt zu den Christen in Korinth, die gegeneinander vor ein weltliches Gericht ziehen: Warum lasst ihr euch denn nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das mag absurd klingen, dieser Vorschlag, ja? Aber es ist eine neue Option. Wir reden oft von evangelischer Freiheit. Zu dieser evangelischen Freiheit gehört es auch, dass wir die Freiheit haben, auf unser weltliches Recht zu verzichten. Und auch Jesus, als er gebeten wird, bei einem Rechtsstreit zu schlichten, lässt er sich auf diesen Rechtsstreit gar nicht ein. Lukas 12, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Das ist oft ein Grund für ganz fürchterliche Streitigkeiten in den Familien. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Also er wimmelt es einfach ab. Sagt: Lasst mich in Ruhe mit eurem Erbstreit. Als Nachfolger Jesus sollen wir uns nicht in Rechtsstreitigkeiten verkämpfen, sondern diese meiden, wo es immer geht. Manchmal geht es nicht. Manchmal muss man prozessieren, aber wir dürfen zumindest prozessierfaul sein als Nachfolger Jesu. Gepackt von der Gerechtigkeit Gottes wird mich die Ungerechtigkeit in der Welt natürlich trotzdem nicht kalt lassen. Also es wäre jetzt ein Missverständnis, wenn Sie sagen, naja, Hauptsache wir werden vor Gott gerecht gesprochen und wenn dann Tohu Wabohu in der Welt ist, das ist ja dann egal, ist ja nur die Welt. Nein. In vielfältiger Weise werde ich mich gerade jetzt als Christ, als Nachfolger Jesu, für gerechte Verhältnisse einsetzen in der Welt, sei es global oder vor der eigenen Haustür. Ich werde hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, solange irgendwo auf der Welt noch ein Unrecht geschieht. Aber ich werde es auf geläuterte Weise tun, nicht als weltverbesserlicher Gutmensch, also als so der meint, ich bin dazu berufen, die Gerechtigkeit in der Welt insgesamt herzustellen, sondern als begnadigter Sünder werde ich mich einsetzen, demütig, nüchtern, mitfühlend mit den Opfern und sogar mitfühlend mit den Tätern und mitfühlend mit Christus, der am Unrecht dieser Welt gelitten hat, der ihm durch das Unrecht dieser Welt gekreuzigt wurde und der immer noch unter dem Unrecht dieser Welt leidet. Überall, wo Gott einen Sünder durch Christus freispricht, wird der Hunger nach Gerechtigkeit schon jetzt gestillt, das habe ich gesagt. Das Königreich Gottes ist schon angebrochen. Ganz und gar satt machen wird Gott die Seinen aber erst in der kommenden unsichtbaren Welt. Die Hoffnung der Nachfolger Jesu, die reicht also über diese irdische Welt hinaus. Sie ragt in Gottes Ewigkeit hinein. Schön beschrieben wird dieses Sattsein, Sattwerden in Gottes Reich am Ende der Bibel. Letztes Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Wen dürstet, der komme zu mir. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass Sie mal, kann man darüber nachdenken, was heißt es, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, den wird nie mehr hungern. Das ist eine Sättigung, ein Sattsein, das Erde und Himmel überragt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.